Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute geht es um die Gründe des Scheiterns, beziehungsweise habe ich so gemerkt, viele von euch oder auch bei mir geht es so, dass ich mich wie in so einem Loop befinde. Ich baue mir immer alles auf, bin erfolgreich und dann bricht immer alles wieder weg und ich fange wieder von vorne an. Und da habe ich so ein bisschen nachgeforscht und bin spannenderweise auf Birgit Ilke-Ising gekommen. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Ja, danke, Kathleen, für die Einladung.
Bei der Recherche habe ich einfach gemerkt, dass das durchaus mit unseren vorangegangenen Generationen zu tun haben kann. Mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern und mit den Traumata, die die erlebt haben, unter anderem im Krieg, weil die haben ja auch immer alles verloren. Und in meiner Geschichte ist es so, dass sowohl meine mütterlicherseits als auch väterlicherseits, ich glaube, es hatten alle Kriegstrauma, ne? Aber bei meiner Mutter, die wurde aus Schlesien vertrieben und hat alles verloren. Die waren selbstständig, die waren richtig erfolgreich selbstständig und mussten alles zurücklassen. Und da kriege ich jetzt auch noch Gänsehaut. Da merke ich, wie stark mich das auch jetzt betrifft oder betroffen macht. Und bei meinem Vater war es so, der wurde zwar nicht vertrieben, aber da wurde der Vater von meinem Vater vor der Familie erschossen von den Russen.
Wahnsinn.
Ja?
Wahnsinn.
Und ich sag mal, jetzt ist natürlich alles, eskaliert alles wieder so im Außen. Und der Krieg in der Ukraine oder der Krieg mit den Russen, das bringt ja ganz viele Erinnerungen hoch. Und ich habe das Gefühl, sind so zwei Sachen. Einmal kommt das Kriegsthema wieder so in unsere Realität, in unser Feld. Und auf der anderen Seite machen die Eltern sich jetzt gerade so aus dem Staub. Ja? Also ich habe das Gefühl, wir sind die nächste Generation, die das jetzt tragen muss. Und das war jetzt für mich der Grundfaktor oder Fake, mal zu gucken, hat dieses Scheitern, diese Konflikte, die wir haben, diesen Loop, den wir immer wieder gehen, alles wieder zu verlieren, wieder neu aufzubauen, immer das Gefühl, immer wieder anfangen zu müssen, ob das damit zu tun hat, dass wir bestimmte Traumata aus der Vergangenheit, generationsübergreifende Traumata nicht gelöst wurden, nicht transformiert worden. Deshalb möchte ich dich jetzt nochmal begrüßen. Schön, dass du da bist. Das war relativ kurzfristig, weil ich mich einfach auch nochmal aus meinen Erlebnissen während der Kongressphase inspirieren lasse, habe ich dich angeschrieben und du hast zugesagt. Herzlich willkommen jetzt nochmal direkt an dich und du kannst dich auch nochmal ein bisschen selbst vorstellen und einfach das Gespräch einleiten.
Ja, sehr nett, Kathleen. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich angefragt hast. Und ja, ich empfinde es genauso. Aber ich sag zunächst mal was zu meiner Person. Ich bin Birgit Ilke-Ising. Ich habe auch Eltern, die beide hochkriegstraumatisiert waren. Und ich bin wirklich sehr, sehr spät im Leben erst darauf gekommen. Ich habe wirklich immer so gelebt in meiner Familie, in meinem Umfeld, dass ich dachte, ich bin hier irgendwie falsch. Ich bin von einem anderen Stern hier auf diesen Planeten gekippt worden und ich bin so anders als die anderen und gehöre irgendwie gar nicht dazu. Und ich habe das eben auch erlebt, dass meine Eltern mir meine Wahrnehmung so abgesprochen hatten und ich mich so, das weiß ich heute, dass ich mich als Kind viel mehr als Mutter oder Vater meinen Eltern gegenüber gefühlt habe, als dass ich mich als Kind geborgen gefühlt habe. Und das hat bei mir halt so Mustern geführt, die mich letztlich wirklich auch so in eine eigene Überarbeitung getrieben haben. Also ich war sehr, sehr im Außen und leistungsorientiert und gute Schulnoten mussten sein. Und wenn ich eine 3 hatte, war das schon eine Katastrophe. Und ich glaube, da wirkten eben auch so Sachen von Verlust und materiellen Dingen, die eben einfach nicht mehr da waren. Und es ging letztlich in meiner Kindheit um warm, satt und sauber. Und das habe ich wirklich in meinen eigenen Zusammenbrüchen und Psychotherapien gelernt, weil ich zunächst ja auch in einem ganz anderen Feld unterwegs war. Ich bin Projektmanagerin bei einer großen Bank gewesen, habe da wirklich Riesenprojekte als Führungskraft gemanagt, habe im Hamsterrad mich gedreht, habe gedacht, mein Hamsterrad ist eine Karriereleiter, so ungefähr. Und habe dann wirklich mich so in die Überarbeitung geschuftet, dass ich einfach auf dem Rücken lag. Und damit, was ein großes Problem und ein großer Einschlag war für mich, ein großer Konflikt, ein großes Hinschauen auf dieses nicht mehr funktionieren können und damit auch in meiner Welt oder in meiner damaligen Wahrnehmung nicht mehr geliebt werden, weil ich ja nicht mehr funktioniere. Das war ein Rieseneinschlag, für den ich heute sehr dankbar bin, weil mit dem letztlich, und darum geht es ja auch in eurem Konflikttransformationsprozess, meine eigene Heilung und meine eigene Transformation begann, weil ich eben wirklich angefangen habe zu gucken auf meine Herkunftsfamilie, auf meine Muster, auf meine Kindheits- und Beziehungs- und Bindungstraumata, die letztlich von Eltern kamen, die das, ja, so wie ich es heute sehe, gar nicht besser konnten. Ich habe lange in so einem Modus gelebt, dass ich Vorwürfe gemacht habe und dass ich sauer war auf die und dass ich Wut hatte. Und als ich ein bisschen mehr anfing, hinter die Familiengeschichte zu gucken und du hast das eben ja auch erwähnt, dass so in diesem ganzen Familienstammbaum sich ganz oft so Dinge wiederholen und ich verstanden habe, was da eigentlich los war in unseren Vorgenerationen und was wir jetzt, wenn wir es uns nicht bewusst machen, auf so einer automatischen Ebene so waschmaschinenmäßig wiederholen, das ist schon wirklich verrückt, das ist schon wirklich irre. Und das können, wie du sagst, eben ja ganz spezielle Themen bei euch eben, habe ich jetzt so verstanden, dieses immer wieder von vorne anfangen, alles verlieren, alles neu machen müssen, das kann das sein. Ich habe Klienten gehabt, wo wir wirklich, als wir auf den Familienstammbaum geguckt haben, auch gesehen haben, dass sich Morde und Selbstmorde durch die Familie ziehen oder die ständige Abwesenheit von Vätern, die ja im Krieg auch wirklich so vehement und einfach ja da war, aber indem sie eben nicht da waren. Ja, und also in meinem Transformationsprozess habe ich dann eben angefangen, auch diese Coaching-Ausbildung zu machen und beschäftige mich jetzt eben sehr mit transgenerationalem Trauma und damit mit hochbetagten Eltern, wo du sagtest, sie sterben uns jetzt alle weg, ne? Und diese ganzen alten Themen spülen sich hoch, besser und leichter umgehen zu können und aus diesem Vorwurfs- und Wutmodus rauszukommen. Ne? Das da mehr Leichtigkeit reinzubringen.
Ja. Genau. Birgit, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer tauchen. Natürlich, wenn jetzt bewusst ist, dass die Eltern vertrieben sind oder dass da schlimme Erlebnisse waren, wie bei uns mit Tod und Erschießen. Vielen ist das aber gar nicht so bewusst. Ja? Ja. Woran erkenne ich denn, dass ich unter diese Art der Traumatisierung, die aus Generationen kommt, aus den Erlebnissen der unserer Vorfahren, ne? Das sind ja im Prinzip, die haben ja den Krieg erlebt. Und die haben ja, es geht ja wahrscheinlich nicht nur um Krieg, andere schlimme Sachen, Vergewaltigung, Grenzüberschreitung, ne? Das ist ja alles in unserer Geschichte. Und ich sag mal jetzt, ich bin Heilpraktikerin, oder Symptome weisen denn darauf hin? Ich glaube, ich habe mal bei dir sowas gelesen, ob das im Buch war, du hast ein Buch darüber auch geschrieben oder auf deiner Homepage, dass du so mal richtig analysiert hast, das können die Auswirkungen aus dieser generationsübergreifenden traumatischen Erfahrung in der Familienkonstellation führen. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, dass man sagt, Mensch, da könnte ich auch noch mal gucken, wenn ich da nicht weiterkomme. Ein bisschen hast du schon gerade gesagt, ne? Aber vielleicht noch ein bisschen mehr dazu.
Genau, also die Liste der Traumasymptome habe ich wirklich auf meinem Blog aufgeführt. Da könnte man auch noch mal schnuffeln unter www.birgit-ising.com. Es ist dieses was es ganz oft ist bei meinen Klienten, ist tatsächlich dieses sich irgendwie außen fühlen, sich nicht dabei fühlen in der Familie und dann nochmal zu schauen, wie sind die eigenen Kommunikationsmuster. Ein großes Symptom ist einfach, dass wir auch Kommunikationsmuster geerbt haben von unseren Eltern, die viel mit Schweigen, mit Verdecken, mit so tun als ob zu tun haben, die uns dann von unserem eigenen Fühlen so abtrennen. Und wenn du eben sowas erlebst in deinem eigenen Alltag, dass du dich oft fühlst wie, ich mache hier gerade irgendwas, aber es fühlt sich nicht richtig an. Und zwar nicht nur nicht richtig in dem, was ich da tue, sondern in der Intention. Also bin ich das eigentlich selber, was ich da mache, oder möchte ich das eigentlich selber machen? Dann erlebe ich oft so Fragen zur eigenen Identität. Das schließt sich jetzt an dieses, was mache ich da eigentlich? Dass daraus ganz oft kommt, wer bin ich denn eigentlich? Und wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht tue? Also diese diese Bereitschaft, mehr zu leisten, als verlangt wird, und immer über die eigenen Grenzen zu gehen. Und da sind wir wieder beim Thema Grenzen, Grenzverletzung, Grenzüberschreitung. Wenn du solche Wörter findest, die du auch innerlich fühlst, dann macht es Sinn, da wirklich nochmal hinzuschauen und zu gucken, wie haben sich meine Eltern verhalten? Wie haben sich meine Großeltern verhalten? Und da, ja, Dinge zu finden, die sich wiederholen. Und ich glaube, wenn man das gut aufzeichnet oder gut aufschreibt, kommt man da drauf. Ich glaube, ein großes Thema ist dieses Verlorensein, nicht angebunden sein.
Und dieses Streben, zum Beispiel Anerkennung haben zu wollen und Wertschätzung und wahrgenommen zu werden, das ist ja auch so eine Eigenschaft, die meiner Wahrnehmung daraus resultiert. Ist das vielleicht auch so, dass wir uns alle so ein bisschen wie Fünfjährige benehmen, dass wir so viel, weil unsere Bedürfnisse so unbefriedigt sind, hängt das damit auch zusammen? Wie ist das zu erklären?
Bestimmt, Kathleen, weil dieses... ich habe es eben genannt in diesen drei Begriffen, warm, satt und sauber. Nach dem Krieg ging es eben einfach darum, dass unsere Eltern ein Dach über dem Kopf haben, dass die was zu essen haben und dass die nicht frieren müssen. Das sind riesige, riesige Themen gewesen, die letztlich keinen Platz ließen für alles andere. Da ging es wirklich um das Überleben. Und natürlich ist es so, wenn du in so einem Überlebensmodus bist, so wie du es erzählt hast in deiner Familie, wo der Opa da erschossen wurde vor den Augen der Familie, dann dissoziierst du dich in dem Moment so sehr von diesen starken Gefühlen, dass du sie einfach wegschiebst und nicht mehr fühlen kannst.
Und da fühlst du aber alles nicht mehr, ne? Da kann man nicht mehr den Schmerz fühlen. Aber auf der anderen Seite ist das Bedürfnis nach Nähe, nach gestillt werden im Sinne, ich möchte Liebe. Also stillen ist auch immer was, stillen, aber auch an der Brust gestillt werden. Also man hat sich ja irgendwie abgeschnitten von jeglicher Art der Emotion, ne? Es ist eine gewisse kalt werden, also Abstumpfung auch dann, was mit unseren Eltern, Großeltern passiert ist, Eltern, und wo wir auch immer noch zu tun haben.
Ja, und das ist natürlich so, wenn du das als Kind von Eltern nicht erlebst, dass da eine Wärme, eine Liebe, ein Hingucken, ein wirkliches sich interessieren für das, was mit dem Menschen in dem Moment gerade los ist, wenn du das so erlebst, dann lernst du das ja selber gar nicht, das auch weiterzugeben. Und dann weißt du gar nicht, wie sich das anfühlen kann, selbst wenn sich da so ein großes Bedürfnis entwickelt. Und ich glaube auch, dass durch dieses Abgeschnittensein, dieser große Leistungsgedanke und dieses gar nicht auf sich und seine Grenzen hören, das damit auch zusammenhängt.
Ja. Das habe ich mir gerade aufgeschrieben, dieses zu funktionieren, sich dann über die Leistung zu definieren. Das ist ja dann irgendwo der Ausweg gewesen. Und ich habe, das ist auch das, was ich wahrgenommen habe bei meinen Coaches, bei meinen Klienten, bei meinen Patienten, dass die viel mehr getragen haben, schon damals in den Familien, als eigentlich für sie als Kind zugedacht war und das dann in ihrem Leben weitergeführt haben. Und gerade bei den Frauen, ja, dass die funktioniert haben auf der Arbeit, in der Familie die Kinder großgezogen, dann auf der Arbeit Geld verdient, dann dem Mann eine gute Frau, eine gute Hausfrau und überall im Prinzip immer nur funktioniert und über die Grenzen gegangen. Und das ist ja so ein Punkt, was viele Frauen auch gerade sehr stark belastet, wo die jetzt dastehen und denken, ja, wie geht's jetzt weiter? Was kann ich tun? Sie haben das schon erkannt, dass sie sich übernommen haben. Es ist aber für sie wirklich schwer, jetzt aus dieser Situation herauszukommen. Und da fängt ja eigentlich deine Arbeit erst an. Du hast die ganze Analyse gemacht,
dass man genau.
Guckt, woher es kommt. Jetzt sind wir aber an diesem Punkt. Was können wir jetzt in dieser Generation anders machen? Sind wir jetzt dafür verantwortlich, die Trauma aufzulösen? Was ist jetzt unsere Aufgabe?
Naja, du sagst verantwortlich. Verantwortung ist sowieso so ein Riesenthema, das wir in unseren Familien getragen haben. Ne? Also wie gesagt, für unsere Eltern habe ich eben erwähnt. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, wie groß ist dein Schmerz? Weißt du, und wenn dein Funktionieren und dein über alle Maßen Funktionieren und über die Grenzen gehen dich nicht belastet und du damit überhaupt keinen Schmerz hast und sagst, ja, alles super, ich verdiene halt viel Geld und ich mache halt viel und ich habe halt das ist alles.
Birgit, ab 50 ist das vorbei, die Einstellung. Ab 50 geht das nicht mehr.
Ja, mag sein, aber ich erlebe auch Leute, die eben nicht in diese Bewusstheit gehen und sich das gar nicht gestatten, da hinzugucken. Ja. Und das hat mit ganz viel, ich habe es dahin stehen, Mut statt Mäh, das hat mit ganz viel Mut zu tun, da wirklich hinzuschauen. Und das wahrzunehmen, dass da was Ulkiges ist oder war. Und für mich ist ein Riesenthema Schweigen brechen, darüber reden. Immer wieder darüber reden, was gewesen ist. Nicht nur in der Generation unserer Eltern, sondern auch, was wir vermisst haben, was wir gefühlt haben. Mhm. Ich habe eine Blogparade gerade laufen, da fordere ich die Community, also die Blogger-Community und Leute im Internet dazu aufzuschreiben, was sie von ihren Eltern vermisst haben. Und das ist ja auch so ein Tabuthema, weißt du, wir sind so darauf gepolt, auf eine Art diese Dankbarkeit zu leben, dass wir am Leben sind, das ist groß und viel, da bin ich auch meinen Eltern total dankbar, aber wir haben es eben auch nicht gelernt, unsere Bedürfnisse so auszudrücken, dass sie befriedigt werden könnten und über diese Mangelerfahrungen, die wir hatten, auch zu reden. Das finde ich sehr, sehr wichtig und das finde ich wichtig, sich das bewusst zu machen. Und da geht es für mich auch gar nicht darum, Eltern anzuklagen oder jetzt Elternbashing zu betreiben, weil wir wissen, dass sie ihre eigene Geschichte hatten, sondern zu schauen, ja, wenn ich jetzt diesen Mangel erkenne, vielleicht diesen Mangel an Liebe, den du auch erwähnt hast, den ich vielleicht überkompensiere mit Leistung, damit hinterher alle sagen, ja, toll gemacht, Frau Ising, oder toll gemacht, Frau Kühn. Ne? Das ist ja dann so ein Moment, wo man sich dran aufrichten kann. Damit haben wir halt unser Liebeskörbchen so gefüllt. Ne? Aber da dann zu sehen, dass das nicht trägt. Wie du sagst, ab 50 guckt man da dann schon ein bisschen genauer hin und sagt, was brauche ich eigentlich? Ne? Da ist für mich der erste Schritt wirklich dieses in der Familie gucken, dann die Bewusstheit haben für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Mangelerfahrungen und dann zu schauen, wie kann ich das jetzt, ja, wie kann ich diese leeren Körbchen, mit denen ich durchs Leben laufe, wie kann ich die jetzt selber gut füllen?
Birgit, mir fällt jetzt gerade so ein, es ist ja auch ein Tabuthema auf mehreren Seiten. Auf der einen Seite dazu wird zu reden, ach, ich habe nicht genug bekommen als Kind. Das ist ja dieses Elternschonprogramm. Oh Gott, jetzt sind die alt, die Eltern. Jetzt können wir nicht nur auch Sachen sagen, was wir vermisst haben. Also da haben wir schon mal ein schlechtes Gewissen. Ja, dann ist aber die zweite Sache, dass das ja generell der Krieg. Wir waren ja die Täter, ne? Und da schon sagen, wir waren Opfer in dem Krieg und unsere Eltern waren Opfer, unsere Großeltern. Nee, die sind ja die, die Schuld haben. Also wir sind ja die Deutschen, die Schuld haben. Das ist ja ein Tabuthema. Und, total. Und jetzt die dritte Sache, wir müssen ja jetzt für diese Schuld, die wir aufgeladen haben, geschichtlich, ja auch noch ganz viel geben. Also müssen wir ja leisten, damit das Geld überhaupt reinkommt, was wir anschließend geben können. Also es ist auf drei Seiten voll im Tabubereich, ne? Und dann,
total.
Wie gehst du eigentlich damit um? Wurdest du gehatet für das, dass du das mal so auf die Tagesordnung gebracht hast? Oder hast du da großes Fürsprechen bekommen? Vielleicht können wir noch so zu deinem Buch noch mal was sagen. Also,
ja, gerne. Für mich war es, wie das Übertreten, und du hast ja gesagt, drei Tabufelder, für mich war es wie das Übertreten einer verbotenen Schwelle. Mhm. Ich habe so richtig meinen ganzen Mut zusammenkratzen müssen, um das rauszubringen, um das aufzuschreiben. Und also mir hat dabei wirklich geholfen, ich habe einfach so einen Schreibtrick für mich angewandt, um da überhaupt hingehen zu können, zu diesen Themen. Ich kenne es gut, innerer Kritiker, ich schreibe was auf und dann lese ich das und dann denke ich, ah, das ist alles Quatsch, das kann man nicht machen, interessiert eh kein Schwein, darf man nicht schreiben. Und ich habe dann einfach gedacht, Birgit, nein, du schreibst jetzt immer hinten dran und liest es nicht nochmal. Und du schreibst immer hinten dran und immer hinten dran und immer hinten dran. Ich habe es nicht nochmal gelesen. Ich habe, glaube ich, 600 Seiten aufgeschrieben, die weggepackt. Und dann durfte sich das setzen und dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten und das in eine ordentliche Struktur und in eine Form zu bringen und habe gemerkt, wie dieser Prozess schon zu einer Lösung beigetragen hat. Also alleine dieses sich damit beschäftigen, es aufschreiben, dass du es nehmen kannst, ich habe hier so ein pinkfarbenes Buch, dass du es nehmen kannst und ins Regal stellen kannst. Dass es nicht mehr so in dir selber wabert, das war für mich ein großer Schritt, ne? Das zu tun. Und dann hatte ich natürlich, ich saß auch unheimlich viel Schiss vor dem, was du gerade benannt hast, dieses jetzt hauen alle auf mich ein. Das darf man nicht machen. Man darf nicht so über seine Eltern reden. Man darf diese Tabus nicht brechen. Man darf nicht sagen, ich, ne? Das ist ja so egoistisch und selfish und stolz sein darf man nicht und all diese Dinge. Und ich habe damit gerechnet, dass ich mich wegducken muss. Hatte schon so innerlich das Gefühl, ich setze mich mal unter den Tisch, mal gucken, was passiert. So wie du machst was Schlimmes, hältst dir die Ohren zu. Und das Gegenteil ist passiert. Sowohl auf mein Buch, Eingefroren in der Zeit, heißt es ja, sowohl auf mein Buch, als auch auf die Blogartikel, die ich immer noch mit jetzt ziemlich klarer und deutlicher Stimme schreibe, kriege ich Feedback, das lautet so ähnlich wie: Super, dass du den Mut hast. Endlich spricht es mal einer aus. Klare Sprache. Auweia, hätte ich mich nicht getraut. Und ich merke, dass ich in so ein Feld gerate oder ein Feld betreten habe, bewusst betreten habe, wo das bei den Menschen auch was auslöst, wo sie plötzlich auch anfangen, darüber zu sprechen, wo sie plötzlich auch anfangen, sich zu trauen, diese Tabus zu brechen. Das ist so wie, es wird ein Steinchen ins Wasser geworfen und dann steht neben dir einer und der sagt, ach, ich habe ja hier auch ein Steinchen, kann ich auch mal eins ins Wasser werfen. Also, dass sich das so potenziert, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, das ist übertrieben, aber dass es kleine Kreise zieht, die zu immer mehr Bewusstsein und immer mehr Heilung auch im kollektiven Rahmen führen. Und das finde ich schön und wichtig. Also ich sage es nochmal konkret, weil du es konkret gefragt hast, keinen einzigen Hate-Kommentar bekommen, nicht einen. Mhm. Und ich finde das sehr ermutigend. Ja, und das wollte ich hier unbedingt nochmal sagen. Leute, sprecht darüber, schreibt es auf, redet darüber, redet mit euren Freunden. Was vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, du hast es eben erwähnt, wenn jetzt Eltern über 80, an die 90 sind, hochbetagt sind, Eltern heute noch mit unserer vielleicht nicht ganz so tollen Kindheit zu konfrontieren. Das macht wenig Sinn. dann denke ich immer, lieber besprich das mit deinem Therapeuten, mit deiner Heilpraktikerin, mit deiner Freundin. Aber sprich darüber und lass es raus.
Und das ist nicht nötig, ne, mit den Eltern, also sowohl mit den hochbetagten lebenden Eltern, aber viele sind ja auch schon gestorben. Es ist nicht nötig, dass die Eltern noch leben oder das hören, um selbst das Trauma zu lösen. Ne, das ist nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen. Das geht sehr gut, ohne dass die Eltern konfrontiert werden oder dass die Eltern noch leben. Es kann einfach alles energetisch gelöst werden. Und da habe ich wirklich, also gerade diese Bedürfnisse stillen, das einfach auszusprechen, worüber man traurig war. Es geht ja um unterdrückte Emotionen letztendlich. Ne? Wir haben ja immer noch zugemacht. Ja, die Eltern und Großeltern konnten es damals nicht fühlen, die haben zugemacht und wir tragen das ja immer noch in uns. Und ich forsche sogar jetzt weiter noch, Birgit, dass ich gucke, ob es sogar genetisch verändert wurde in unserer Genetik, dass wir, da habe ich jetzt auch noch mal jemanden eingeladen, dass man das noch mal guckt, ob traumatische Erfahrungen unsere Genetik sogar verändern und dass es dadurch weitergegeben wird, wie bei Hunden, da wo der Jagdinstinkt weitergegeben wird. Ne? Also die wissen ja, was sie machen müssen, ohne dass ihnen das jemand erklärt. Ja, wir haben nämlich so einen Jagdhund, da beobachte ich das immer. Und so ist es bei uns auch in unseren Genen. Ja, also wir werden wahrscheinlich, dass diese ganze Erfahrung der Eltern ist auf diesem Bauplan mit drauf. Und die gute Nachricht ist natürlich, wenn es damals geändert wurde, kann es wieder zurückverändert werden. Ne?
Genau. Es gibt wirklich in der Epigenetik, es gibt so irre Geschichten. In Frankreich wird ja da viel geforscht mit Mäusen. Ne? Da werden Mäuse Generationen traumatisiert, indem sie doll erschreckt werden. So ein bisschen wie das Thema mit dem Pavlovschen Hund. Das kennt ja jeder, wenn das Glöckchen klingelt, dann kommt der Hundesabber. Und das haben die Forscher mit Mäusen gemacht und die haben dann nachgewiesen, dass Mäusegenerationen 2-3 Generationen später immer noch auf diesen Schreck reagieren, in einer hochsensiblen, fast traumahaften Art. Und soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt noch nicht ganz klar, ob das auf den Menschen wirklich so 1:1 übertragbar ist, aber da sind die Wissenschaftler schon auf einem sehr guten Weg, das bald beweisen zu können. Und es gibt ja wirklich Geschichten. Ich habe einen Klienten, der fast nicht über Brücken gehen konnte. Und wir dann wirklich in der Familiengeschichte geguckt haben, was ist da gewesen. Und dann kam wirklich so eine Kriegsgeschichte raus, dass seine Mutter, lange bevor er geboren wurde, also da war er noch gar nicht geboren, den Krieg nur deswegen überlebt hat, weil sie sich unter einer steinernen Brücke in dem Zuhause-Dorf dort versteckt hatte und da so eine Todesangst hatte, dass das in ihrem Körper gespeichert wurde und an ihn weitergegeben wurde. Das haben wir uns so erklärt. Mag jetzt vielleicht hochwissenschaftlich nicht ganz bewiesen sein, aber es ist, ja, es ist so ein bisschen so, wie ich zähle 1 und 1 zusammen und gebe mir eine Erklärung und auch die kann ja schon lösend sich anfühlen. Ne?
Ja, genau. Und schon alleine, das ist ja so dein erster Schritt, den du vorhin genannt hast, dieses Bewusstmachen ist ja schon wirklich der erste Schritt, dass wir da einfach uns klar wird, dass wir davon betroffen sind, auch als nachkommende Generation. Und dass wir da nicht so ganz unvoreingenommen jetzt diese ganzen Erlebnisse haben, dass wir schnell auch manipulierbar dadurch sind. Also dass wir das einfach, dass uns das bewusst ist. Und wie würdest du oder wie gehst du da weiter vor? Also dieses Bewusstmachen ist eine Sache. Was sind so die nächsten Schritte, dass wir eben nicht immer wieder das nachspielen müssen, was unsere Vorgenerationen gespielt haben? Was sind da die nächsten Schritte? Das ist ja wie so eine Abfolge, kommt mir das manchmal vor. Also es hat mich so krass erinnert. Zum Beispiel bei mir ist es auch immer so, dass ich immer ganz große Koffer packen muss. Wenn ich in Urlaub fahre, ist der jetzt ganz, ich kann gar nicht fliegen, ich muss mit dem Auto fahren, weil ich alle Koffer im Haus voll mache. Und da habe ich meine Mutter gefragt, die hat das natürlich auch gemacht. Und es ist ganz klar, ich meine, zum Schluss haben sie gar keinen Koffer mehr mitnehmen können, weil sie so schnell flüchten mussten. Aber die ersten 2 Mal, wo sie geflüchtet sind, haben die ganz viele Koffer mitgenommen. Ja, das Ja, und zum Schluss, da war es dann, die sind ja immer wieder zurück nach Engersdorf, immer wieder zurück. Und ich kann jetzt noch weinen darüber, ja, obwohl ich es gar nicht erlebt habe. Und wie gehe ich da die nächsten Schritte? Ja, das ist über das Bewusstmachen hinweg, dieser Schmerz auch transformiert wird. Und das ist eben nicht immer wieder, also das ist ja so, die Seele, die spielt das immer wieder, damit wir das transformieren. So habe ich das gelernt. Und wie transformierst du das in deiner Arbeit? Mal so, jeder macht das ja anders, ja?
Ja, klar. Also ich mache es ganz, ganz, ganz konkret wirklich mit Übungssessions, wenn du so willst. Es ist lustig, dass du dieses Kofferpacken ansprichst. Das ist bei mir auch ein Thema, weil ich habe auch Eltern, mit denen ich diese Fluchterfahrung und ich kriege einen Vogel, wenn ich Koffer packen muss. Mhm. Also mein Mann legt schon immer eine Woche vorher alles zurecht und weiß genau, was er will. Und ich mache das auf den letzten Drücker, weil ich dieses Gefühl von Kofferpacken, weil mich das so in Aufruhr versetzt, dass ich das kaum aushalten kann. Und mir hilft in den Momenten, und das gebe ich meinen Klienten auch immer mit, wirklich, und das darf sein, bei aller Schwere mit Humor da auch drauf zu gucken. Also wenn wir jetzt bei diesem Kofferpack-Beispiel bleiben, dass ich wirklich, wenn ich da dran gehe, dass ich dann denke, ja, wait, da ist es wieder, das ist wieder der Schritt der Bewusstheit, ne? Und zu denken, nee, heute nimmst du nicht diesen riesen Koffer, sondern du nimmst den ganz kleinen, packst dir ganz wenig ein und du wirst nicht daran sterben. Weil es ist ja immer das, was dahinter hängt, diese mega existenziellen Ängste, die Ängste, dass wir ein Verhalten leben, das uns ums Leben bringen kann. Weißt du, dieses, die vielen Koffer mitnehmen, das war ja lebenserhaltend. Bei vielen meiner Klienten ist es, sich zumüllen zu Hause mit Sachen, Dinge nicht weggeben können, Schuhe, die ausgetreten sind, nicht weggeben zu können, Klamotten aufzuheben, weil sie ja noch gut sind, weil sie ja mal teuer waren. Und dahinter steckt so da steckt wirklich Todesangst dahinter. Wenn wir uns das bewusst machen und uns wirklich ja auf eine Art auch humorvoll dahin wenden. Wir sind jetzt in einem Prozess, wir ziehen in eine viel kleinere Wohnung. Ich muss meinen Hausstand nahezu halbieren. Und jedes Mal, wenn ich zum Sozialkaufhaus fahre und die Sachen da abgebe, dann ist es, als würde ich was tun, was man im Leben nicht machen darf. Was so verboten ist, weil es so existenziell notwendig ist, was ich da hinbringe, was ja Quatsch ist. Ich brauche keine 30 Vasen. Ne? Also ob ich die Vase da jetzt abgebe oder nicht, tötet mich ja nicht. Aber ich komme da raus mit dem Gefühl von, ach, es passiert gar nichts Schlimmes. Wenn ich das jetzt tue, es passiert gar nichts Schlimmes. Ich gehe gar nicht tot. Das hört sich jetzt so übertrieben an, aber das ist ja das Gefühl, was dahinter steckt. Dinge wirklich auszuprobieren und die in Beziehung zu setzen zu der existenziellen Angst, die eigentlich dahinter wohnt. Und sich selber zu erlauben, zu spüren, dass man, wenn man Dinge tut, die einem besser tun als das, was man vorher getan hat, dass die nicht zum Tod führen und dass es nicht die Existenz bedroht und dass es im Hier und Heute was anderes ist als das, was die Ahnen erlebt haben.
Ja, jetzt ist aber so, dass jetzt wieder so ein Krieg wie vor der Tür steht, ne? Also die Säbel rasseln ja so extrem mit den Säbeln, dass man im Moment noch gar nicht weiß, wenn der Kongress ja ausgestrahlt wird, wer weiß, welche Situation dann ist. Also es ist ja sehr extrem gerade, die Finanzmärkte brechen zum Teil zusammen gerade, es wird Kriegssäbelei überall auf der Welt, ja, das ist ja nicht nur in der Ukraine, das ist ja auch in anderen, ich meine, Ukraine ist ja nah, ne? Das ist ja wirklich, da kann man mit dem Bus hinfahren, und da kommt das jetzt schon wieder so hoch. Also wenn ich so höre, was abgeben, dann habe ich schon wieder im Kopf, na, das könnte man ja noch gebrauchen. Wer weiß, ob wir es dann überhaupt noch kriegen. Ne? Das ist ja so drin, ne? Obwohl ich ja wirklich in der Zeit geboren wurde, ab 1970, da ging es uns ja allen gut. Also ich habe nie im Mangel gelebt, ne? Und ja, also das ist jetzt wieder sehr aktuell, ja. Und da mit dem Verstand ranzugehen, wage ich zu bezweifeln, dass das nicht funktioniert, muss ich sagen. Ja. Wie siehst du das? Also nur verstandesmäßig ranzugehen, das ist ja im Prinzip nur wenige Prozente unserer Möglichkeit. Ist das für dich der, hast du da gute Erfahrungen gemacht, dass das ausreicht?
Das reicht nicht aus. Mhm. Und da geht's wieder. Also da geht's natürlich wieder. Und immer wieder komme ich auf das Thema Bewusstheit zurück. Da geht's wieder darum zu spüren, dass diese Ängste da sind. Also, dass wir nicht in so einen Automatismus verfallen und uns jetzt mit Klopapier vollstopfen, weil es jetzt vielleicht sinnvoll ist, sondern wirklich zu spüren, dass dahinter diese große Angst steht. Und dann finde ich es aber wichtig, Verbindung zu schaffen zwischen Verstand und Herz. Mhm. Und mir wirklich vorzustellen, was hilft es mir jetzt in diesem Moment, diese Panik zu haben? Ändert das was? Kann ich das im Moment beeinflussen? Kann ich dieses große Weltgeschehen beeinflussen? Und da will ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin das arme Opfer, das gar nichts machen kann. Natürlich kann ich auch was machen, kann mich engagieren, kann helfen, kann diese Dinge tun. Aber in meinem eigenen kleinen Leben zu sehen, dass ich jetzt hier im Moment sitze und atme, und ich in diesem Moment hier und heute keinen Mangel habe und dass in diesem Moment hier und heute kein Krieg ist und mich da wieder aus diesem, ich sag mal, angstvollen oder panischen Schleudergang in den Moment und ins Hier und Jetzt zurückbringen. Das ist für mich wichtig, dass sagen auch meine Klienten, dass das in den Momenten dann mal mehr, mal weniger hilft. Natürlich ist das auch kein Wundermittel. Braucht auch Übung. Aber das finde ich heilsam, dass ich denke, ja, es kann passieren, aber jetzt ist es ja nicht.
Und du meinst, also ist das jetzt ein Fakt, dass wenn man sich damit beschäftigt, man auch die Möglichkeit hat, aus diesem Loop wieder herauszukommen? Also aus diesem Loop immer wieder alles zu verlieren oder immer wieder das Scheitern nachzuspielen oder immer wieder diese Verlustsituation erleben zu müssen? Oder was hatte ich, aus diesem emotionalen Hunger herauszukommen, aus diesem Schweigen herauszukommen? Das ist eine gute Chance, indem ich mir das bewusst mache und neue, also aus diesen Mustern rauskomme mit Bewusstmachung, ja?
Ja, genau. Du, und dann ist es natürlich auch das, dass ich nochmal genau hinschauen sollte. Also natürlich kann ich jetzt sagen, ja, da ist der Loop in meiner Geschichte und in meiner Familie und das mache ich jetzt immer weiter und das ist jetzt so und es ist furchtbar und es ist so. Aber ich kann natürlich trotzdem hingucken und sagen, in meinem Leben, was hat denn jetzt wirklich dazu geführt, dass dieser Verlust entstanden ist? Was sind denn die Entscheidungen, die ich vielleicht nicht so toll getroffen habe? Was sind Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich wieder verloren habe, was sind mir vielleicht für Menschen begegnet, auf die ich gehört habe, auf die ich besser nicht gehört hätte. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge. Und das noch so ein bisschen auseinander zu sezieren und zu sagen, ja, es gibt das in meiner Geschichte, aber was war denn bei mir konkret in meinem Fall, was passiert ist? Und wie kann ich das in der Zukunft anders machen, damit mir das so nicht wieder passiert?
Also diese Analyse quasi, ne? Diese Analyse. Ja, ne? Und oft ist es ja so, dass man irgendein Guru oder irgendjemand, der es gut mit einem Mind gefolgt ist, ne? Oder irgendwie sich manipulieren lassen hat. Ne? Das ist es ja immer
ohne. Ja, ja, ja. Ja, und Kathleen, ich finde, und da ist auch wieder Herz und Verstand und Seele gefragt. Ne? Natürlich kann ich jetzt so kalt, ich sage es jetzt mal doof, sie soll jetzt nicht bewertend sein, so kalt analytisch bewerten, tak, 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 das sind die Fakten, das ist passiert. Aber ich kann natürlich auch nochmal dahinter gucken und kann sagen, okay, welche emotionalen Bedürfnisse haben denn vielleicht zu diesem Fakt geführt? Ja. Was war denn eigentlich der Wunsch, der bei mir dahinter steckte, dass ich diese Entscheidung getroffen habe?
Ja, ja.
Weißt du, und da kommt man manchmal auch ziemlich schnell auf so ein Mangelloch, was wir versucht haben, mit einem bestimmten Verhalten zu füllen oder mit einer bestimmten Entscheidung zu füllen, wo wir uns nicht bewusst waren, dass das vielleicht eine Entscheidung war, die aus einem Mangel kam. Mhm. Und wenn wir das klar haben, dann, ja, ich will nicht sagen, es wird vermieden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Entscheidung oder in so eine nochmal trifft oder in so eine Situation nochmal kommt, die verringert sich meiner Meinung nach.
Ja, das ist spannend. Das ist, glaube ich, jetzt nochmal die Essenz des Interviews.
Ja.
Ne? Dass wir die Entscheidung aus dem Mangel treffen. Und das haben wir von unseren Eltern gelernt und die von ihren Großeltern. Ne? Die Entscheidung aus dem Mangel. Und dadurch ist das so ein Opferbewusstsein. Ne? So, es ist nicht das. Ne? Und das ist spannend. Ich hatte gerade noch mal eine Überlegung. Genau, beim Essen ist das ja oft so. Ja, dass Menschen irgendwie, wenn die einen Konflikt haben, ein Problem, dann einfach was hineinstopfen in sich, Gewichtsprobleme haben.
Ja.
Und dass das auch genau die gleiche Dynamik dahinter steckt. Da ist es so krass mit Bedürfnisse stillen. Und da kann man auch mal gucken, was ist da eigentlich wirklich für Bedürfnis dahinter, was ich da gerade stillen will. Und so ist es natürlich mit Geldanlagen, so ist es mit Kofferpacken, so mit allem Möglichen. Ja, es ist, wir wollen irgendwas kompensieren.
Ja, und Kathleen, vor allen Dingen in Beziehungen, weil du so gesagt hast, Guru hinterherlaufen, ne? Da auch zu gucken, wie wähle ich denn die Menschen aus, die in meinem Umfeld sind? Warum wähle ich die denn aus? Bei mir war es lange so, mir brauchte nur einer ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Da habe ich schon gedacht, ach, ich bin jetzt verliebt. Jetzt bin ich verliebt, weil der mich sieht, weil der mich wahrnimmt. Und ich bin in Anführungsstrichen Liebesbeziehungen gewesen, wo ich heute sage, nee, war Mangelentscheidung. War einfach, der war da, hat gerade ein Mangelloch gefüllt und dann war das die Person, aber die tat mir nicht gut. Das ist wie so ein, ja, manchmal matchen sich auch direkt so Menschen mit Traumaerfahrungen, dass die fast so puzzelartig ineinander passen und sich genau das gegenseitig geben, was eben den Mangel auf eine Art wieder verstärkt, dort ihn zu stillen.
Ja. Du, Birgit, wo du mir jetzt das gerade so sagst, Aufmerksamkeit geben. Da gestern Abend, ich habe früher immer so ein Dankbarkeitsbüchlein, wofür ich am Tag was gut gelaufen ist oder was weniger gut. Das habe ich immer so notiert. Dann habe ich gestern dieses Büchlein gefunden und habe es aufgemacht. Und da stand drin, das gut läuft. Und Damian Richter hat sich gemeldet und hat gefragt, wie das geklappt hat. Da bin ich gerade aus dem Job ausgestiegen, wie das geklappt hat. Und da habe ich mich gefreut. Das passt genauso. Ja. Ich meine, das war ja 2018 gewesen. Ne? Aber auch, das ist ja genau das gleiche Muster. Gott, so ein wichtiger Mensch hat mir eine Nachricht geschrieben, hat mich gefragt. Und das war dann das richtig tolle Highlight von meinem Tag. Ne?
Also, ja.
Und man, es ist einem gar nicht so bewusst, aber wenn das Bewusstsein wächst und man liest nochmal das, was man jetzt vor 7 Jahren sechs Jahren gemacht hat, da sieht man so, wie man bedürftig war. Ne? Bedürfnisse, bedürftig sein. Und jetzt einfach, indem man bewusst mal drauf schaut, das schon mal eher zu sehen, als jetzt erst nach 6 Jahren.
Ja und auch da ist es tatsächlich, wie du so sagst, also für mich ist immer dieses Bild von diesem Körbchen, was so leer ist, dass sich das mehr und mehr durch unser Verhalten und durch unsere Selbstliebe und durch unser Selbstbewusstsein, und jetzt nicht Selbstbewusstsein, sondern uns Selbstbewusstsein und uns unserer Geschichte Bewusstsein, dass wir das da selber gut füllen können. Das ist wie so eine Art Nachbeälterung, dass wir uns selber eigentlich gute Eltern sind und uns gut um uns kümmern und vor allen Dingen um unsere Beziehungen gut kümmern, ne?
Und was sind da so für dich Indikatoren, wo du merkst, dass es gut läuft? Also wir merken schon, haben jetzt vieles herausgearbeitet, wo es nicht so läuft. Ne? Also
ja.
Symptome. Wie merkt man, dass man auf dem richtigen Weg ist, auf einem guten Weg? Jetzt Bedürfnisbefriedigung, so die Richtung.
Ja, genau. Ich glaube, dass wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dass wir viel, viel schneller merken, was uns nicht gut tut. Ich zum Beispiel weiß jetzt, dass ich mich einfach von Menschen fernhalte, wo ich das Gefühl habe, wenn ich in ein Gespräch gehe, es geht gar nicht um Austausch, sondern es geht darum, dass ich Triggerpunkte setze, damit der andere sagen kann, ja, und bei mir war das so und 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 so. Wenn ich mit meinem Schmerz oder mit meinen Problemen oder mit meinen Befindlichkeiten ankomme, dann möchte ich halt in meinen Befindlichkeiten in dem Moment wahrgenommen und gesehen werden. Und ich will nicht, dass der Schmerz weggeschoben wird, was ich halt in meiner Familie erlebt habe. Und wenn ich heute Menschen in meinem Umfeld habe oder die in mein Umfeld kommen, die sich wieder genauso verhalten, wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe und wo ich so denke, das war nicht gut für mich, die habe ich krass, die sortiere ich aus, die lasse ich nicht rein. Dass ich wirklich anfange zu merken, was tut mir gut, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin. Habe ich jetzt wirklich Lust, heute ins Kino zu gehen, nur weil mich jetzt ein guter Freund, den ich ganz toll finde, anruft und ich mich geliebt fühle, weil er mich heute anruft? Oder habe ich jetzt so ein, nee, ich möchte lieber, eigentlich wollte ich lieber den Film gucken und auf meinem Sofa sitzen und ein Buch lesen. Also wirklich zu schauen, was tut dir selber gut? Und da wächst auch das Bewusstsein und das Wissen. Ich wusste am Anfang gar nicht, was mir gut tut. Wusste ich nicht. Ich bin ins Büro gegangen mit einer Kanne Tee und habe die abends genauso voll wieder nach Hause geschleppt, wie ich sie hingetragen habe. Ich habe es nicht getrunken, ich habe gearbeitet, ich bin nicht aufs Klo gegangen. Ich musste dann rennen, damit ich die Hose mache, weil ich das nicht gemerkt habe, weil ich mich null gespürt habe. Ja. Uns guten Schlaf zu gönnen, uns Erholung zu gönnen.
Sport zu gönnen. Genau. Meistens fällt das immer runter, was man für sich, was ich für mich mache, weil man ja so viel zu, weil ich ja so viel zu tun habe. Ne?
Ja, genau. Und ich finde auch so, Glück ist auch immer so ein überstrapaziertes Wort, aber sich nochmal zu vergegenwärtigen, was waren denn Momente, wo ich wirklich glücklich war? Was war das? Mhm. Und da auch zu gucken, was habe ich da gemacht? Bin ich da mehr spazieren gegangen? Habe ich da mehr Sport gemacht? Habe ich da mehr Freunde getroffen? Habe ich da wirklich so ganz kleine Dinge? Habe ich mehr im Café gesessen? Habe ich mehr gelesen? Na, da kann man sich wirklich eine Liste machen. Und wenn man sich so an ganz, ganz glückliche Momente erinnert, dass man denkt, was habe ich da gemacht? Und dieses Machen von damals, sich wieder in das heutige Leben zurückholen.
Also auch Ressourcensuche, Kompetenz.
Ja, genau.
Ja, wir sind jetzt schon ziemlich in der Zeit. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, was brennt mir so auf der Seele, noch mal zu fragen, dass man sich ein Umfeld mit den Freunden aussuchen kann. Das ist ja noch eine andere Sache. Aber wie ist der Umgang mit den Eltern, die ja immer noch die gleichen Handlungsweisen wie früher an Tag legen? Wie geht man da, wie gehe ich damit um? Ich finde, das ist sehr, sehr herausfordernd. Weil wir können sie ja nicht ändern. Und wir wollen ja auch nicht den Kontakt abbrechen. Und diese Gelassenheit, wie hast du Erfahrung mit? Wie gehe ich damit um?
Ich mag schon kaum sagen, weil es sich so ausgelutscht anhört, es ist wieder dieses Bewusstsein. Es ist erstmal die Bewusstheit dafür, dass wir sie nicht ändern können. Es ist die Bewusstheit dafür, das hat der Irwin de Jalom so wunderbar gesagt, sie müssen die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufgeben. Bäm, das war einfach so, wie es ist. Ne? Zu wissen, die Eltern ändern sich nicht mehr. Es gibt wirklich auch nochmal so ein physiologisches Phänomen, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass wenn unsere Eltern Gefühle unterdrückt haben oder Geschichten unterdrückt haben, traumatische Geschichten, unbewusste Geschichten. Das sind alles unbewusste Prozesse, die passieren. Dann braucht der Körper ganz viel Kraft, körperliche Kraft, um diese Geschichten unten zu halten. Und je älter ein Mensch wird und je mehr die körperliche Kraft nachlässt, desto mehr spülen sich die Geschichten wie automatisch hoch und können nicht mehr weggedrückt werden. Deswegen gibt es oft bei hochbetagten Eltern Verhaltensweisen, die plötzlich auftreten, die man so gar nicht kannte. Meine Mutter wurde im Alter gewalttätig, die wurde zickig, die wurde, die hat Pfleger geschlagen, die hat, den einen Tag kam ich ins Pflegeheim, da hatte einer einen Verband am Auge, weil sie den mit dem Finger ins Auge gestochen hat. Eine Frau, die immer gesagt hat, ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Also ich glaube, dass da praktisch ihre ganze Wut und alles, was aufgestaut war, sich zum Lebensende eben eruptiv gelöst hat. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass wenn Eltern alt werden, dass sich Persönlichkeit auch verändert, weil eben alte Geschichten sich hochspülen. Ich fand, es gab so ein paar sehr heilsame Momente mit meiner Mutter, und das erlebe ich auch von Klienten, wenn sie das erzählen, wenn Eltern anfangen, über den Krieg zu erzählen, was ja sich auch dann hochspült manchmal, wirklich zuzuhören, nachzufragen und da in die Emotion zu gehen. Weil unsere Eltern es eben nicht gelernt haben, sind es eben oft so dieses, ach Gott, das war alles ganz schrecklich, aber sie können nicht erklären, wie es ihnen dabei ging. Und da vielleicht nochmal zu fragen, wie ging es dir da, Mama? Hast du da Angst gehabt? Weil das werden sie von selber vermutlich nicht sagen. Ich habe mich gefürchtet, ich habe gezittert, ich hatte Angst, dass ich sterbe. Solche Dinge nochmal auszusprechen und zu fragen, war das so und so? Das kann nochmal emotionale Verbindung mehr schaffen. Ich springe jetzt von Thema zu Thema. Dann dieses Thema, alte Eltern erzählen immer wieder das Gleiche, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich bin immer auf die Palme gegangen, wenn ich gesagt habe, Emma, das habe ich mir schon 3000 Mal erzählt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Da wirklich sich in eine Haltung zu begeben, so zu tun, als würde ich es zum ersten Mal hören. Und mir das eben immer wieder anzuhören, immer wieder interessiert nachzufragen. Und das eben geschehen lassen, dass sie es tausendmal erzählen. Dann gibt es eine wunderbare Methode, Validation heißt die. Wenn ihr da nochmal mehr reingucken wollt, könnt ihr das googeln. Gibt es von Naomi Fell wunderbare Bücher, wo man nochmal gucken kann, dass man sich wirklich emotional mehr begegnet. Und da eben auch wieder auf die eigenen Grenzen achten. Ne? Wenn meine Mutter wirklich unterirdisch wurde und mir Vorhaltungen gemacht hat, wo ich gedacht habe, nee, das habe ich jetzt nicht verdient, so bin ich nicht. Ich betrüge dich nicht, ich belüge dich nicht. Dann auch Grenzen zu setzen und zu sagen, nee Mama, das höre ich mir jetzt von dir nicht an, das brauche ich nicht, ich gehe jetzt. Und dann habe ich aber immer gesagt, Mama, ich gehe jetzt, weil ich das nicht hören will, aber ich komme morgen wieder. Ich lasse dich nicht allein, ich komme morgen wieder, aber heute gehe ich, das brauche ich jetzt nicht. Und da in so ein Loop zu kommen, wo wir die so sein lassen können, wie sie sind und trotzdem gut auf uns aufpassen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und letztlich geht es irgendwann darum, diese Grenze zu bespielen zwischen die Eltern in der eigenen Verantwortung für ihr eigenes Leben zu lassen und zu erkennen, dass wir jetzt einschreiten müssen. Dass es jetzt alleine zu Hause nicht mehr geht, dass jetzt ein Pflegeheim angesagt ist, dass jetzt vielleicht sogar, früher hieß es Entmündigung, eine Betreuung angesagt ist, dass man gerichtlich vorgehen muss und sagen kann, muss diese Person kann sich nicht mehr um sich selbst kümmern, das braucht Verantwortung. Das ist eine fiese Grenze, wo es gar keine Regeln gibt, wo jeder gucken muss, wie bespiele ich die. Das bleibt schwer. Und was ich noch so für mich herauskristallisiert habe in meiner Arbeit, ist dieses, jetzt habe ich mich schon mein ganzes Leben lang um meine Mutter gekümmert, war fast Mutter für die, weil sie selbst so bedürftig war. Und jetzt ist sie wieder so bedürftig, hört das denn nie auf?
Ja.
Und da bin ich kurz in die Wut gegangen, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass ich hier immer für alles verantwortlich bin, was diese Frau betrifft. Das kann nicht möglich sein. Da dann aber aus diesem Modus rauszukommen und zu denken, nee, das ist aber jetzt so. Die ist jetzt alt und die kann jetzt nicht mehr und jetzt muss ich mich halt kümmern. Wenn ich nicht, wie du sagst, den Kontakt abbrechen will. Was manchmal auch eine Lösung sein kann. Ne? Das ist eben auch sehr, sehr individuell.
Ja, Birgit, vielen lieben Dank. Damit kann ich jetzt wirklich also absolut d'accord gehen. Das ist das, ja, das war nochmal sehr wertvoll. Birgit, wir sind schon am Ende angekommen. Magst du den Menschen hier, die zuschauen, noch irgendwas mit auf den Weg gehen? Dann hast du jetzt die Möglichkeit.
Ja, gerne. Also ich bin wirklich, es hat mir so geholfen, dieser Satz von dem Irwin D. Yalom, großer amerikanischer Psychotherapeut, der gesagt hat, Kinder, gebt die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit auf. Und ja, ich sage, guckt, was eure Bedürfnisse sind, sprecht darüber, sprecht auch darüber, was ihr vermisst habt. Schaut, wie ihr euch selber gut eure Mangelkörbchen füllen könnt. Erkennt, was die Mangelkörbchen sind. Und ja.
Und macht sie zu Füllekörbchen.
Ja, genau. Und mein Schauspiellehrer, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich bin ja auch so, dass ich so denke, den Witz darf sein. Seht zu, wie er klarkommt.
Dankeschön.
Ja. Tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.